Und was ich total wichtig finde, ist, dass Unternehmen die Werte, die sie immer predigen, auch tatsächlich leben.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit fast 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Ja, heute ist eine Kollegin zu Gast, die beruflich wie persönlich spannende Wendepunkte erlebt hat und bei der sich, wie sie selbst sagt, heute in gewisser Weise ein Kreis schließt. Lydia Simon ist Mathematikerin und frisch promoviert. Sie hat ihr Studium seinerzeit mit einem kleinen Baby begonnen und war nach dem Studium viele Jahre in der Bankenprüfung tätig. Später, während ihrer Promotion, hat sie auch in der Lehre gearbeitet. Heute arbeitet sie bei Park IT als Produktmanagerin Verfahren für das Eigengeschäft. Warum sich ihr Kreis gerade hier schließt und was sie an ihrer Tätigkeit bei Park IT besonders schätzt im Vergleich zu Prüfung und Hochschule, wie sie Familie mit Studium, Promotion und Beruf unter einen Hut bekommen hat und bekommt und warum ihr Herz besonders für die Briten schlägt. Darüber sprechen wir heute. Schön, dass du heute hier bist, Lydia, und ganz herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zur Promotion. Das Zeugnis ist ja noch ganz frisch.
Ja, vielen Dank und vielen Dank.
Lydia, dein beruflicher Weg führte dich von der Wirtschaftsprüfung über die Lehre und eine Promotion zurück in die Unternehmenspraxis bei Park IT, wo du heute als Produktmanagerin Verfahren arbeitest. In unserem Vorgespräch hast du zu mir gesagt, hier schließt sich für mich ein Kreis. Und um das zu verstehen, lass uns nochmal zurückspringen zu dem Punkt, an dem du nach dem Studium bei KPMG in die Bankenprüfung eingestiegen bist. Was hat dich daran besonders gereizt?
Ja, zunächst einmal muss man ja sagen, dass die KPMG ja schon eine ganz gute Adresse für einen Berufseinstieg ist. Das macht sich ja fairerweise auch ganz gut im Lebenslauf. Aber was für mich eigentlich den ausschlaggebenden Punkt ausgemacht hat, im Gegensatz zur Arbeit in der Bank, ist, dass man in der Bank jeden Tag am gleichen Schreibtisch sitzt und dieselbe Tätigkeit macht. Und in der Prüfung ist es halt anders. Dadurch, dass ich ganz viele verschiedene Institute gesehen habe, das heißt, ich habe viele Banken von innen gesehen, viele Geschäftsmodelle, Unternehmenskulturen und Systemlandschaften und Prozesslandschaften. Und da hat man wirklich sehr, sehr viel gelernt. Auch das Thema Weiterbildung war da immer ganz wichtig. Das heißt, dass ganz klar war, dass ich da ein sehr, sehr gutes Fundament habe für meine berufliche Zukunft. Außerdem ist es so, dass man klassischerweise auch eher von der Prüfung weg in die Beratung wechselt. Also das ist schon ein Sprungbrett in verschiedene Richtungen als andersrum.
Und jetzt darfst du uns nochmal verraten, wie du es seinerzeit geschafft hast, einen Teilzeitvertrag in der Prüfung bei den Big Four, bei der KPMG auszuhandeln.
Also ich hatte damals total schöne pinke Boxhandschuhe. Also in der Tat, ich würde jetzt super gerne eine Geschichte erzählen, wie ich denen das abgerungen habe, aber es ist überhaupt nicht meine Leistung gewesen an der Stelle, sondern ich saß in diesem Vorstellungsgespräch mit meiner späteren fachlichen Vorgesetzten, also der Managerin und dem Oberpartner. Und die Managerin fragte mich dann, ja, wie viel wollen Sie denn arbeiten? Und ich habe diese Frage überhaupt nicht verstanden, weil ich ja Berufseinsteigerin war. Und das war 2008, also damals gab es dieses Teilzeitding eigentlich so noch gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, Vollzeit. Ja, aber warum machen Sie denn nicht Teilzeit? Also Sie haben doch ein kleines Kind, das wäre doch eigentlich viel besser. Und sie erzählte, dass sie selber gerade schwanger sei mit dem zweiten Kind und dass sie auch nur in Teilzeit arbeiten würde. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich mir das backen könnte, ja, dann würde ich wahrscheinlich so 30 Stunden nehmen. Und ich ging dann hinterher aus diesem Gespräch raus mit der Zusage für 30 Stunden. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, dass der Partner nicht auf der Stelle tot umgefallen ist, weil dieses Angebot vorher nicht abgesprochen war. Und ja, also er davon durchaus etwas überrascht und überrumpelt war, aber ich bin dann hinterher mit 30 Stunden eingestiegen.
Super, eine schöne Geschichte und ich hoffe, Sie hören diese Podcast-Episode. Über wie viele Jahre später sprechen wir gerade?
17.
Einige. du hast mir im Vorgespräch erzählt, wenn es in der Bankenprüfung so richtig spannend wurde, dann haben es leider andere gemacht. Was genau meinst du damit?
Also mein Job bestand in erster Linie natürlich auch aus der Prüfung von Zahlen, aber insbesondere aus Prozessprüfungen. Das heißt, ich habe geschaut, ob die regulatorischen Anforderungen eingehalten sind und ob auch diese Verfahren so gelebt werden. Und das war zwar auch ganz interessant, das ist aber eigentlich gar nicht mein Ding. Also ich bin ein Zahlenkind und wenn ich Buchstaben habe, dann bitte am liebsten nur Buchstaben, die deshalb da stehen, weil es eigentlich Zahlen sind. Und sobald ich dann mal auf irgendwelche Formeln oder Modelle gestoßen bin, die mich dann total interessiert haben, hieß es dann immer, nee, also das machen die Spezialisten in Frankfurt. Also das machen wir jetzt im Team nicht. Ja, aber es stand jetzt für mich damals auch jetzt nicht zur Debatte dafür, nach Frankfurt zu ziehen. Und insofern sind die für mich wirklich spannenden Themen dann in der Regel für mich dann verschlossen geblieben.
Ja. Während deiner Elternzeit mit dem nächsten Kind hast du dann ja begonnen, Vorlesungen an einer Hochschule zu halten. Und mich würde interessieren, wie kam es dazu und wie entstand daraus die Idee zur Promotion?
Es hat sich lustigerweise ergeben, eigentlich durch einen Zufall, wie es sehr oft im Leben so ist. Mein Cousin regelt, hat damals an einer kleinen privaten Hochschule gearbeitet, in Neuss, die es mittlerweile auch gar nicht mehr gibt. Und er hatte mich dann angesprochen, als ich in der Elternzeit war, ob ich nicht Lust hätte, es würde ja fachlich total gut passen und er könnte sich das auch bei mir sehr gut vorstellen, dass ich zunächst Mathe und dann hinterher auch die Statistikvorlesung mache. Und ich habe das erstmal so testweise gemacht und habe festgestellt, das ist total super. Also ne, Prozessprüfung und so, das war alles prima und die waren auch ganz zufrieden mit mir. Aber das war was, wo ich festgestellt habe, darin bin ich wirklich richtig, richtig gut. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, weshalb ich das hinterher hauptberuflich machen wollte. Mhm. Aber wenn man hauptberuflich Lehrer an einer Hochschule machen möchte, bleibt einem im Prinzip nicht viel anderes übrig, als zu promovieren, um hinterher dann an eine Professur zu kommen. Und eine Promotion in Mathe kam für mich einfach nicht in Frage, weil ich dafür schon zu lange aus der Uni raus war und ehrlicherweise für eine Promotion in Mathe auch wahrscheinlich gar nicht gut genug gewesen wäre. Und da ich ja auch in dem Finanzbereich unterwegs war, hatte sich das ja angeboten, dass ich irgendwas in BWL mache. Aber auch da fehlte mir einfach der Pack an. Da hatte ich auch kein Netzwerk und keine Kontakte. Und das hat dann fast 3 Jahre gedauert, bis zur Elternzeit mit Kind 3, dass ich über einen Zufall an meinen späteren Doktorvater gekommen bin. Am Lehrstuhl für Marketing in Duisburg, wo ich zuerst gedacht habe, Marketing? Werbung? Was machen denn Mathematiker da? Und lustigerweise war es andersrum, aber auch so, dass er mich anfangs eigentlich gar nicht wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich das verdrängt habe oder ob ich damals einfach eine andere Wahrnehmung davon hatte. Aber das hatte unsere Sekretärin dann vor ein paar Monaten noch mal erzählt, dass ich da permanent angerufen habe. Und ich bin denen so lange auf den Keks gegangen, bis er gesagt hat, na, mein Gott, dann laden sie die halt ein. Und dann kam ich dann zu ihm und war mir selber der Sache gar nicht so sicher. Aber für mich war es im Prinzip, ja, ich sag mal, der letzte Ausweg, die letzte Möglichkeit, doch noch irgendwie an eine Promotion zu kommen. Und dann stand dann bei ihm im Büro am Whiteboard ein Dreifachintegral. Und da dachte ich, ach, das ist ja krass. Also bevor wir überhaupt das erste Wort gesprochen haben, da habe ich gesagt, nee, das könnte ja vielleicht doch was werden. Und wie wir ja mittlerweile wissen, es ist in der Tat was geworden. Ich war dann zunächst als externe Doktorandin und dann hinterher als wissenschaftliche Mitarbeiterin da und habe dann promoviert über die Modellierung von Kaufverhalten mithilfe stochastischer Modelle. Mhm. Also schon ein sehr quantitatives Thema und zwischen uns Klosterschwestern. Von Marketing habe ich bis heute keine Ahnung.
Du betrittst mein Terrain. Ich denke, das vertiefen wir an anderer Stelle. Und inwieweit deine Hartnäckigkeit möglicherweise zu einem deiner zentralen Stärken oder Schlüsselqualifikationen gehört, dazu kommen wir auch noch später. Aber nochmal zurück zur Lehre. Vielleicht könntest du nochmal skizzieren, was für dich in der Lehre besonders spannend war und du aber schlussendlich dich ja trotzdem dann dazu entschieden hast, nicht dauerhaft in diesem Bereich zu bleiben.
Also ich fand es an der Lehre immer sehr schön, dass ich immer wieder Erfolgserlebnisse hatte. Also dass man, muss natürlich auch dazu sagen, die Messlatte für Dozenten in den Fächern Mathe und Statistik liegen natürlich auch sehr niedrig, dass man da relativ schnell die Erwartungen übertreffen kann. Nein, aber das hat allein die Tatsache, wenn man etwas gerne macht, in der Kombination damit, dass man es wirklich gut kann, das bedingt sich natürlich auch immer so ein bisschen, war eigentlich was, was ich gesagt habe, das mache ich total gerne, möchte ich auch gerne dauerhaft machen. Aber mit meinem Profil wäre ich eigentlich vor allem, wenn dann interessant, für eine Professur an einer privaten Hochschule. Und die sind in der Regel für solche Professuren dann eher so ausgelegt, dass man noch ein zweites Standbein hat, mit dem man dann irgendwas macht. Das wäre jetzt an sich auch gar nicht so das Problem gewesen. Also da wäre zum Beispiel statistische Beratung für medizinische Forschungsprojekte wäre durchaus was gewesen. Das habe ich auch zwischendurch mal gemacht. Aber das Problem ist, ich habe dann einerseits die Vorlesung und ich habe andererseits diese Beratung/Datenanalyse. Das sind beides Sachen, die ich für sich genommen total gerne mache. Aber man macht alles alleine. Mhm. Das heißt, ich stehe in der Vorlesung und erzähle irgendwas und dann setze ich mich hinterher an den Schreibtisch und mache da irgendwelche Dinge. Und ich glaube, da wäre ich eingegangen wie eine Primel. Also erstens, weil mir der soziale Austausch einfach fehlt, was ich früher, glaube ich, auch gar nicht so gedacht hätte, dass ich das so brauche. Mhm. Und zweitens ist es, glaube ich, auch sehr gefährlich, wenn man dauerhaft ganz alleine arbeitet, weil man dadurch nicht besser wird. Mhm. Also man braucht schon wirklich Austausch und Sparring. Und das wäre da, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden, das so zu etablieren, dass es vernünftig funktioniert und dass man mit gutem Gewissen sagen kann, dass man überall einen guten Job macht.
Mhm. Keine Solotänzerin. Und sag, wenn du heute auf deine Arbeit bei Park IT schaust, was ist hier anders als in der Prüfung oder der Lehre? Und warum würdest du sagen, fühlt es sich an, als würde sich der Kreis hier schließen?
Na, ich bin ja fachlich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich bin jetzt wieder, also nicht nur im Bankenbereich, sondern wirklich sogar im Eigengeschäft. Das ist auch genau das, was ich früher in der Prüfung gemacht habe. Aber das ist quasi die viel coolere Version davon, weil ich jetzt nicht mehr diese Reproduktion habe und diese Fehlersuche. Das ist ja das, was man in der Prüfung macht. Na, man schaut sich das an, aber eigentlich ist das Ziel, dass ich gucke, was haben andere Leute nicht richtig gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich mich genau mit den Themen beschäftigen kann, an die ich vorher nicht ran konnte, also insbesondere diese Modelle, und dass ich diese selbst entwickeln und gestalten kann. Klar, man hat auch seine Deadlines, aber man hat halt genügend Zeit, um sich mit der angemessenen Tiefe da reinzuarbeiten. Und das ist was ich total gerne mache und immer vorher gerne gemacht hätte, aber leider nie konnte. Und jetzt kann ich's.
Was würdest du denn sagen, welche deiner früheren Erfahrungen aus der Prüfung, der Lehre oder auch der Promotion helfen dir in deinem heutigen Job bei Park IT?
Naja, aus der Prüfung ist es natürlich in erster Linie so, dass das Fachwissen rund um die Banken und das Eigengeschäft. Aus der Forschung sicherlich das Modellieren. Also das war auch was, hätte ich vorher immer gerne gemacht, aber hätte gar nicht so genau gewusst, wie das eigentlich geht. Das habe ich halt in der Forschung gelernt, wie das Modellieren und auch das Programmieren geht. Und aus der Lehre habe ich, glaube ich, eine, ich nenne es mal, Zusatzkompetenz mitgenommen, nämlich, dass ich mich nicht davor scheue, auch vor großem Publikum zu reden. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich bei meiner ersten Vorlesung vor, ich weiß gar nicht, 35 Leuten oder so stand und gedacht habe, was mache ich denn jetzt, wenn die mich jetzt doof finden oder ich denke, ich bin witzig und die finden mich nicht witzig. Oh, das wäre ja ganz schlimm. Und mittlerweile bin ich da recht tiefenentspannt und scheue mich da jetzt auch nicht vor größeren Menschenmengen zu sprechen.
Es durftest du auch dieses Jahr bereits bei PARK-IT unter Beweis stellen. Ich erinnere mich, du hast auf der Update unserer zentralen Kundenveranstaltung souverän moderiert. Und da hattest du es dann nicht nur mit 30, sondern ich würde mal sagen, über 1000 Zuhörenden zu tun, 200 vor Ort und der Rest online zugeschaltet. Genau.
Wobei es vielleicht auch ganz hilfreich war, dass man ein bisschen wie heute auch nicht alle sieht, ja, die dann hinterher da sind. Ja. Und das ist natürlich auch ganz gut. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Also ich glaube, dass Großteil der Kollegen, für die wäre das die absolute Höchststrafe, eine solche Veranstaltung moderieren zu müssen. Und ich mache das total gerne. Also stell mich hin, lass mich irgendwas erzählen. Und wenn die Leute am besten sogar noch freiwillig zuhören und ich werde dafür noch bezahlt, ist ja super. Das ist ja auch gerade Arbeitszeit, oder?
Das ist ja
auch jetzt. Okay, ja gut, nur dass wir das.
Spaß mit Arbeitszeit verknüpft.
Ja, so soll es im besten Fall sein.
Ja. Lydia, lass uns zum Thema Familie und Balance kommen und wie sich Vereinbarkeit leben lässt. Du hast ja nicht nur einen besonderen Berufsweg hinter dir, sondern auch früh familiäre Verantwortung übernommen. Und dein erstes Kind kam schon vor dem Studium zur Welt. Zwei weitere folgten später im Berufsleben. Wie hast du es geschafft, Studium, Berufstätigkeit, Lehre und Promotion plus drei Kinder gebacken zu kriegen? Sag ich jetzt mal.
Also da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Im Studium war es ja so, dass waren es eigentlich zwei Faktoren. Ein romantischer und ein nicht so romantischer. Also der romantische Faktor ist, dass ich wahnsinnig viel Unterstützung von meiner Familie hatte. Insbesondere von meinen Eltern, aber natürlich auch von meinen Schwestern, von Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins, ne, Cousin geregelt, den hatten wir ja vorhin auch schon mal. Also ohne die wäre das gar nicht gegangen. Aber das ist, wie gesagt, so der romantische Faktor, ne, den man sich ja.
Interessant, dass du den als den romantischen
das, Faktor. Aber das ist ja das, was man sieht, was einem ja so ein wohliges Gefühl verschafft, ne. Ich bin nicht alleine, ich muss da nicht alleine durch. Aber dieser nicht romantische Faktor ist einer, der auch fairerweise einfach mit dazugehört, dass meine Eltern sich das leisten konnten. Also ich habe zwei ältere Schwestern, die damals auch beide noch in der Ausbildung waren. Und wenn dann jetzt die Jüngste, die gerade studieren will, dann um die Ecke kommt und sagt, übrigens bin ich alleine, bin jetzt zu zweit. Und
dann auch noch Mathe studiert.
Ja gut, aber das war bei uns in der Familie, das war schon okay. Das ist ja auch was, so blöd das klingt, ne, aber das muss man sich halt auch leisten können. Das heißt, ich hatte, ja, natürlich kann man sagen, oh krass, und mit Baby und Mathe studiert und so, aber für die Situation, in der ich war, hatte ich einfach die absolut optimalen Rahmenbedingungen. Also ich musste mir über die Finanzierung meines Studiums und wie ich meine Miete bezahle und wie ich meine Tochter satt kriege, musste ich mir keine Sorgen machen. Und ich glaube, dass das was ist, was ja also fast genauso wichtig war wie auch ansonsten die emotionale organisatorische Unterstützung der Familie. In der Promotion war es anders. Also da hatte ich dann zwar drei Kinder, wobei zum größten Teil meine Tochter das schon selbst zum Studium aus dem Haus war. Und da habe ich ja die Verantwortung auch nicht mehr alleine getragen. Aber da muss man halt sagen, Promotion ist einfach eine vollkommen andere Hausnummer als ein Studium. Mhm. Und Promotion und kleine Kinder schließen sich eigentlich total aus. Mhm. Also wenn ich an meinen Modellen irgendwie gearbeitet habe, da musste ich, wenn ich produktiv sein wollte, und das ist ja immer so das Problem, da war ich immer in so einem Kaninchenbau drin. So, und dann habe ich dann modelliert, programmiert und 80% der Zeit bestehen eigentlich immer aus Fehlersuche, was immer recht frustrierend ist. Und da kann ich nicht zwei Tage lang nichts machen. Also kann ich schon, aber dann weiß ich wieder gar nicht mehr, wo ich da eigentlich war. Mhm. Und dann wird es ganz schwierig damit, wer ist jetzt zu einem Kindergeburtstag eingeladen? Essen wollen die auch noch? Das ist halt sehr schwierig. Und dementsprechend sind eigentlich die Faktoren, die da eine große Rolle gespielt haben, Resilienz, sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und fairerweise auch Zeit, die ich glücklicherweise auch hatte, um das, um die Promotion dann fertig zu machen. Es gibt viele, die nicht dran geglaubt haben, aber schlussendlich.
Sie hat es geschafft.
Hat sie es geschafft.
Du hast im Vorgespräch gesagt, wenn man Entscheidungen trifft, die sich, die nicht zum eigenen Leben passen, etwa einen Vollzeitjob anzunehmen mit langer Pendelzeit trotz kleiner Kinder, dann arbeiten solche Menschen oft mit der Faust in der Tasche. Wie ist es dir gelungen, solche Situationen zu vermeiden? Und was braucht es aus deiner Sicht für gute Vereinbarkeit?
Also auch an der Stelle hatte ich einfach, muss man sagen, recht viel Glück. Also ne, insbesondere dieses Thema Vereinbarkeit war ja eins, das sich vor allem in der Prüfung damals gestellt hat. Und ich war in Düsseldorf in der Bankenprüfung und war dementsprechend eigentlich nur in Düsseldorf und Köln eingesetzt. Also ich war dann abends immer zu Hause. Wäre ich in der allgemeinen Wirtschaftsprüfung oder noch schlimmer in der Beratung gewesen.
Hättest du viel Reisetätigkeit gehabt?
Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hätte. Und ich glaube, dass es, gut, es ist auch keine Überraschung jetzt zu sagen, dass es keine gute Idee ist, einen neuen Job zu starten und direkt von Anfang an die Faust in der Tasche machen zu müssen. Denn gerade wenn es um diese Vereinbarkeit geht, gerade wenn man keine Kinder hat, heißt das eigentlich immer, dass man ein System hat, das auf Kante genäht ist. Und das funktioniert irgendwann nicht. Und weil man doch immer die Tendenz dazu hat, sich solche Sachen so ein bisschen schön zu reden. Naja, aber vielleicht ist das Kind gar nicht so viel krank. Spoiler, doch ist es. Ja, aber ich habe ja eine Kita. Spoiler, Notbetreuung, Schließzeiten, was weiß ich. Das ist ja auch in den letzten Jahren da immer schlimmer geworden. Und schlussendlich ist es so, dass es auch für die, es sorgt dafür, ich habe eine geringere Motivation, ich habe eine höhere Ablenkung, ich habe eine geringere Produktivität. Das schlägt auf die mentale, psychische Gesundheit. Also das sind natürlich auch Faktoren, an die ein Unternehmen kein Interesse hat. Und dementsprechend sind das auch Dinge, wo es, finde ich, sehr wichtig ist, dass man da, wenn das Unternehmen das denn zulässt, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie die Unternehmen da so gepolt sind, solche Sachen auch von vornherein einfach klärt und auch so eine gewisse Flexibilität hat, gerade für solche Situationen, wo es dann mal nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll.
Und was würdest du sagen, wie helfen hier die Modelle von Park-IT zu ja, guten Lösungen in puncto Vereinbarkeit zu kommen?
Also ich glaube, das sind Dinge, die über das reine Modell hinausgehen. Also ich habe beispielsweise, ich nenne es liebevoll, Thyssen-Vollzeit. Ich mache 35 Stunden, wobei ich heute mal nachgeguckt habe, es gibt auch Thyssen-Vollzeitverträge, die sogar nur 34 Stunden haben. Also ich mache ein bisschen mehr als Thyssen-Vollzeit. Und habe das Modell, in dem ich bis zu 80% im Homeoffice arbeiten kann. Das heißt, ich bin dann im Schnitt einen Tag die Woche im Büro. Und das ist für mich ein wirklich sehr gutes Modell, dadurch, dass ich trotzdem den persönlichen Kontakt, ne, so wie jetzt mit dir im Büro zu den Kollegen habe, dass ich aber andererseits auch diese ganze Pendelei nicht habe, zumindest nicht in dem Umfang. Denn wenn ich jeden Tag ins Büro fahren müsste, könnte ich auch kein Thyssen-Vollzeit machen. Also das würde dann zeitlich einfach nicht hinhauen oder mit der besagten Faust in der Tasche. Und das ist halt das eine, dass ich es hier wirklich super finde, dass es extrem variabel ist. Also wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, ach, ich möchte gerne 10-mal Pi, das wären dann 34,13 was weiß ich Stunden arbeiten, würde die Park-IT wahrscheinlich sagen, ja, kein Problem, mach mal. Und das Zweite, was aber auch noch dazu kommt, ist, das sind ja so die allgemeinen Bedingungen, aber auch in den Einzelfallsituationen. Ne? Kind ist krank, dann kann ich ja doch nicht ins Büro kommen. Ja, kein Problem. Also das ist extrem flexibel. Da wird auch nicht nachgeguckt oder nachgehalten, ne? Wie oft war jetzt irgendjemand nicht da, Kind krank, was weiß ich, sondern das ist dann wirklich liegt einfach in der Verantwortung eines jeden Einzelnen. Und da wird halt auch einem das Vertrauen entgegengebracht, dass man das auch vernünftig macht. Und insofern ist das wirklich was, womit ich von den Rahmenbedingungen sagen muss, dass ich mich super wohl und entspannt und gut aufgenommen fühle.
Hier kommt sicherlich auch zum Tragen, ob man es mit einem Arbeitgeber zu tun hat, wo eben einfach auch viele Menschen mit Familien arbeiten, richtig? Um zu verstehen, mit welchen Sorgen, Nöten und Herausforderungen man zu Hause zu kämpfen hat, ne?
Ja, das stimmt schon. Also wir haben ja hier auch noch recht viele junge Kollegen. Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe, die keine oder noch keine Kinder haben, aber genauso haben wir ja auch schon eine ganze Reihe, die dann jetzt auch entweder schon mit Kindern, so wie ich hierher gekommen sind, oder jetzt auch im Laufe ihrer Zeit hier Nachwuchs bekommen. Und das, also da merkt man wirklich an allen Ecken und Enden, dass das extrem flexibel, auch mit Ferien und so, ne? Ferien sind ja auch immer so eine Sache, wie kriegt man die überbrückt, auch maximal flexibel.
Nach Prüfung und Lehre war dir wichtig, wieder in ein Umfeld zu kommen, in dem du mitgestalten kannst. Und das hast du bei Park IT gefunden. Lass uns über Haltung, Arbeitskultur und den Unterschied zu früher sprechen. Was macht für dich einen attraktiven Arbeitgeber aus? Ein paar Punkte hattest du jetzt gerade schon genannt, ne? Das ganze Thema Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, aber da gibt es sicherlich noch mehr.
Also Obstkorb natürlich, kostenloses Wasser, pünktliche Gehaltszahlung und so, das wird dann ja schon mal gerne als Benefit verkauft. Nein, zunächst einmal ist es natürlich wichtig, dass es fachlich passt. Und in meinem Fall hat es auch gerade mit dem Jobprofil wirklich super gepasst. Was so das reine Arbeiten angeht, finde ich es gut und erlebe ich hier halt auch, dass man auch Gestaltungsmöglichkeiten hat. Also das heißt, dass man, na, man hat so seine Arbeitsaufträge und seine Themen, die man so bearbeitet, aber dass man dann, na, wenn einem Sachen auffallen oder wenn man an den Strukturen sagt, irgendwie finde ich, das passt alles nicht so richtig, dass man das durchaus alles adressieren kann und auch gehört wird. Mhm. Und was ich total wichtig finde, ist, dass Unternehmen die Werte, die sie immer predigen, auch tatsächlich leben. Und das ist ja durchaus ganz oft, sind das ja schon mal zwei verschiedene Welten. Mhm. Ne? Also, oder auch, wie man bestimmte Werte vielleicht so interpretiert. Und das ist was ich hier beispielsweise extrem angenehm finde, auch dieses Thema. Ne? Offene Tür, es ist jeder ansprechbar von oben bis unten. Und das habe ich bisher auch noch nie anders wahrgenommen. Und na, natürlich das Thema organisatorische Flexibilität, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass man sich im Prinzip, ob jetzt im Kleinen oder im Großen, dass das Arbeiten sich auch der aktuellen Lebenssituation anpassen kann.
Dein Bewerbungsprozess bei Park IT liegt ja noch nicht so lange zurück. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie hast du den erlebt?
Also extrem positiv. Ich habe so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, ich habe ja ein bisschen erklärungsbedürftigen Lebenslauf. Das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, wo eine KI die Vorsortierung macht, dann fliege ich immer raus, weil die denken, was stimmt denn mit der nicht? Und deshalb war das eigentlich immer mein Antritt, dass, wenn ich irgendwie eine Stelle sehe, die mich interessiert, dass ich dir erstmal anrufe und so ein bisschen was erzähle und mal so ein bisschen rausfinde, ob das irgendwie passen könnte. Und dabei hat es bei den meisten Unternehmen schon gehakt. Da kannst du gar nicht mehr anrufen.
Das stimmt.
Also da, und das war schon mal was hier anders war, dass es wirklich auch total krass, es gab eine Telefonnummer und eine Ansprechpartnerin,
die sogar
und zusammenstand, das war ganz verrückt. Und das war bei ganz vielen anderen Unternehmen, war das halt einfach nicht so. Also da lief das alles irgendwie so ein bisschen ins Leere, was ja auch, ja, ich sag mal so, Wertschätzung Bewerbern gegenüber strahlt das jetzt nicht gerade aus. Und das komplette Verfahren war bei mir extrem professionell, extrem schnell. Also bei mir haben, glaube ich, die Entscheidungsrunden, die haben nie länger als 48 Stunden gedauert. Also das ging wirklich sehr schnell. Und ja, 5 Sterne gerne wieder. Oder nee, lieber nicht. Ich bleib einfach noch ein bisschen. Also ja. Aber kann ich, wie gesagt, also nur empfehlen, es war sehr professionell, sehr angenehm, sehr schnell. mit Abstand das Beste, was ich jetzt in der Bewerbungsrunde sonst so gesehen habe.
Der Bewerbungsprozess ist eben die Visitenkarte des Unternehmens. Genau. Und ich denke, das werden gerade einige mit Freude vernehmen, was du da erzählt hast. Was würdest du denn sagen, wie wichtig sind für dich Team und Kollegialität?
Na gut, es ist ja im Prinzip für mich genau der Grund gewesen, weshalb ich gesagt habe, dass ich jetzt mich doch noch mal anders orientieren würde, als es ursprünglich mit der Lehre so geplant war, dass mir genau diese Teamarbeit und der Austausch und so dieses gemeinsame Ziel total wichtig ist.
Und wenn du jetzt noch mal auf den Punkt bringen müsstest, was hat dich persönlich überzeugt, dass die Park-IT der richtige nächste logische Schritt für dich war? Du hast viele Punkte schon angesprochen, aber noch mal so.
Also es war der Aufgabenbereich war für mich in dieser Konstellation echt ein Sechser im Lotto. Also eine Kombination aus dem, was ich bisher gemacht habe, auch aus den, ich habe ja wirklich einen bunten Blumenstrauß gehabt, aber alles hat irgendwie so seinen Platz gefunden. Plus das, was ich immer gerne machen wollte, aber nie so richtig machen konnte. Das war schon mal vom Fachlichen her super. Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen, das
passten zu deinem Leben.
Genau. Genau, und selbst wenn ich jetzt eine andere Lebensumstände gehabt hätte, wäre es aber trotzdem möglich gewesen, sie so anzupassen, dass sie auf meine auf mein aktuelles Leben dann einfach passen.
Mhm. Lydia, du weißt, ich lasse hier keinen gehen, ohne nicht vorher Antworten auf meine Entweder-oder-Fragen gegeben zu haben.
Und oha.
Wie immer bekommst du zwei Begriffe und entscheidest spontan, was besser zu dir passt. Lakritz oder Schokolade?
Lakritz.
Was für ein Lakritz.
Nicht Haribo. Darf man das sagen? Sind wir weit genug von Bonn weg, dass ich das sagen darf? Also Lakritz mit Wurms.
Lakritz mit Wumms. Das lasse ich mir danach nochmal erklären, welches das ist. Fahrradfahren oder Laufen?
Normalerweise eher Fahrradfahren. Aktuell in der Tat eher Laufen. Ich habe
Tennisarm.
Ja, das ist auch total bescheuert, dass man wegen eines
Mausarm.
Es ist ein Tennisarm. Ich gehöre zu den Exoten, die ihren Tennisarm vom Tennisspielen haben. Und bescheuerterweise kann ich aber wegen eines Tennisarms nicht längere Zeit Fahrrad fahren, also ganz abstrus. Aber ich habe dadurch auch gelernt, dass Laufen eigentlich auch ganz schön ist. Da sieht man nämlich auch viel mehr.
Lieber Scones mit Clotted Cream oder ein schönes Stück Kuchen mit Sahne?
Ehrlicherweise die Scones. Also Clotted Cream, ich wollte irgendwann mal gucken, ob ich das selber machen kann. Schwierig. Insofern, wann immer ich die Gelegenheit habe, nehme ich lieber die Scones.
Schwimmen oder tauchen?
Also definitiv schon mal nicht tauchen. Schwimmen, ja, wenn wir das aus dem Schwimmen ein Planschen machen können. Das ist gut. Ich bin eher so ein Planscher als ein Schwimmer. Also ich kann schwimmen, ne? Alles gut. Ich gehe nicht unter und so. Und ich gehe auch schwimmen in Pools und Seen und Meer und so. Aber Kopf unter Wasser schwierig. Also insofern eher schwimmen.
Und lieber nach York oder lieber ins Tessin?
Die Frage ist echt gemein, möchte ich nur mal sagen.
Ich habe einfach zugehört.
Also mit York verbinden mich eigentlich in erster Linie die Menschen, die da sind. Und vor allem meine, ich nenne sie liebevoll, englische Familie. Und deshalb ist eigentlich die beste Kombination mit den Yorkern.
Nach York und
nee, mit den Yorkern ins Tessin. Und das haben wir nämlich auch schon mal gemacht. Das war ganz cool. Da saßen wir dann auf dem Balkon und da hatte Roger, mein in Anführungsstrichen englischer Vater, hatte dann seine Gitarre mit. Und dann haben wir dann abends die Beatles und Mr. Tambourine Man und so gesungen, wo man ja eigentlich ein bisschen Angst hat, dass die Schweizer dann die Polizei rufen, man hinterher 50.000 Franken Strafe bezahlen muss, weil man sich nicht an die Regeln gehalten hat. Aber es gab Applaus von der Nachbarschaft und wir sollten weitermachen. Also es war ganz verrückt und eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Insofern ist diese Kombination, wenn das erlaubt ist, auf Basis dieser Fragen, wäre mein Favorit.
Womit wir zu den Satzanfängen kommen, die es zu vervollständigen gilt. Und ich drehe jetzt gerade mal vor dem Hintergrund der Tessin-York-Geschichte um. Wenn ich an meine Zeit in England denke, dann?
Ach, wird mir ganz warm ums Herz. Das ist sehr schön. Ich mag die Briten. Ich weiß, es tun nicht alle. Also ich war in der, vielleicht zur Erklärung, ich war in der 11. Klasse für ein Jahr in England und war dann am Wochenende mal bei meinen englischen Eltern. Und also ich habe ja viel, viel schöne Dinge gemacht in meinem Leben. Aber bis heute, muss ich sagen, war es das schönste Jahr. Echt. Und viele Sachen, die da auch noch so geblieben sind, die ich immer noch gerne mache, gerne esse, gerne höre. Gerne esse, sollte man nicht meinen. Aber Cadbury Chocolate Spread, das mag ich sehr gerne. Wenn man das einmal probiert hat, dann möchte man kein Nutella mehr haben.
Kommt auf die Einkaufsliste. Lydia, meine größte Stärke ist, ich könnte da schon was zu beitragen angesichts der Erzählung, aber sag
also
du
also ich darf ich zwei nennen und
Na
zwar
klar.
Zwei, die die beide, die man wahrscheinlich nicht ganz so oft zu hören bekommt. Also das erste ist, ich bin wirklich gut darin, Leuten total charmant auf die Nerven zu gehen. Das ist, was man in der Prüfung lernt, aber darin bin ich, also selbst für Prüfer bin ich darin wirklich richtig gut gewesen. Und das hilft mir bis heute manchmal, kann einem sogar einen Promotionsplatz da manchmal organisieren. Und das Zweite ist, dass ich mich traue, Fragen zu stellen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt so investigative oder so gehässige Fragen. Haha, guck mal, den habe ich geärgert, sondern so Verständnisfragen. Man hat das ja ganz oft, dass man sich mit Leuten unterhält und denkt, verstehe ich nicht. Und dann ist einem das aber irgendwie unangenehm zu fragen, weil man dann denkt, dass das Gegenüber dann denkt, was stimmt denn mit der nicht? Wieso hat die das denn nicht verstanden? Und das habe ich mir mittlerweile, diese Scheu habe ich mir total abgewöhnt und stelle einfach Fragen, wie sie mir in den Sinn kommen, weil ich irgendwann festgestellt habe, naja, so doof bist du nicht. Und wenn du die Frage hast, dann guckst du mal, was passiert. Und ich habe überraschend oft die Erfahrung gemacht, dass dann als Reaktion kam, oh, das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was jetzt nicht heißen soll, dass es keine dummen Fragen gibt. Dafür war ich lang genug in der Lehre und kann sagen, doch, die gibt es. Aber da sind sicherlich vielleicht bei mir auch mal ein paar dabei. Aber ich glaube, das ist das, wodurch ich auch in der Tat viel gelernt habe.
Kommen wir mal zum Ausgleich. Wenn ich etwas kreativ machen möchte,
dann plotte ich.
Okay, ich glaube, das musst du erklären.
Also ein Plotter ist ein Schneiddrucker. Das heißt, der ist von der Größe her ungefähr so wie ein Laminiergerät und hat eine kleine Klinge da drin. Und man kann entweder mit so einer Software selbst, ich sag mal, die Schneidelinien festlegen oder man kann sich da auch Sachen runterladen und dann kann man, legt man da so Pappe oder Vinylfolie oder so rein und kann da ganz schöne Sachen mitmachen, also Karten, Aufkleber, kleine Geschenke oder so. Und das ist ganz schön, weil ich nämlich ich leide an einer Mischung aus Kreativ-Tourette und Dekorationsbehinderung. Das heißt, ich habe einerseits immer mal wieder Ideen, was ich wirklich gerne machen möchte und ich bin handwerklich und künstlerisch vollkommen unbegabt. Ich kann nicht malen und nicht zeichnen. Deshalb brauche ich dafür immer technische Unterstützung. Und Kreativ-Tourette heißt für mich, ich habe diese Idee und mein Kopf hört nicht auf, bis ich das umgesetzt habe. Und dafür ist der Plotter eigentlich immer ein ganz gutes Mittel. Dekorationsbehinderung deshalb, weil ich mir Sachen nicht vorstellen kann. Also das ist ganz schwierig. Du kannst mir in blumigsten Farben erzählen, wie bei uns das Wohnzimmer aussehen. Verstehe ich nicht. Wenn ich sehe, dann kann ich sagen, ah, das finde ich schön oder ah, das finde ich nicht so schön. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und deshalb fällt mir auch so das eigene Dekorieren zu Hause und so fällt mir recht schwer. Und das ist halt das Gute am Plotter. Da kann ich vorher sehen, was hinterher rauskommt.
Also für alle, denen es ähnlich geht, die fangen jetzt an zu recherchieren. Plotter und Plotten. Mit links mache ich.
Vereinfacht gesagt, alles, was ich nicht mit rechts mache. Also ich bin eigentlich Linkshänder, ich bin aber ein komischer Linkshänder. Ich kann nämlich nicht mit links schreiben. Ich hatte auch schon zweimal den rechten Arm gebrochen, also daran lag es jetzt nicht. kann ich mit links einfach nicht. Aber dafür kann ich mit rechts nicht Tennis spielen. Und ich habe eigentlich mal ausgemacht, dass ich alles, was mit Kraft passiert, dass ich das mit links mache. Und alles das, wofür ich Feinmotorik brauche, dass ich das mit rechts mache. Und dann habe ich irgendwann nochmal drüber nachgedacht, habe festgestellt, das stimmt eigentlich auch nicht. Also nähen mache ich, also von Hand nähen mache ich mit links. Ja, ich bin einfach ein, ja, also ein lassen wir es dabei. Ich bin ein komischer Linkshänder und ich mache mit links alles, was ich nicht mit rechts mache. Also eigentlich ein bisschen wie bei allen anderen auch.
Und zum Abschluss, Lydia, ein Satz oder ein Wort, das erahnen lässt, wo du wohnst.
Schätzelein.
Ich konnte es nicht lassen. Ich konnte es nicht lassen. Grüße gehen raus an Horst Schlemmer.
Aber ich erspare uns das Grunzen.
Ich bedanke mich für ein kurzweiliges Gespräch bei dir, über deinen Weg, über Vereinbarkeit und über Wendepunkte. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr und ich finde es sehr beeindruckend zu sehen, wie du deinen Weg gestaltet hast mit Haltung, mit Humor und mit ganz viel Herz. Danke, dass du heute hier warst und ja, weiterhin alles Gute, alles Liebe für deinen Weg bei Park IT.
Dankeschön.
Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.